wieder zurück bei der Sendung über Tee von Radio Slowfood München.
Jetzt gibt es ja nicht bloß die verschiedenen Sorten, sondern es gibt auch ganz verschiedene Anbaugebiete.
Ja.
Was sind das wieder für Unterschiede, ob ein Tee aus dem Himalaya kommt oder ob er aus China kommt oder woher? Afrika gibt es ja auch Tees.
Also es gibt Tee, wird eigentlich rund um die Welt angebaut. Wobei natürlich nicht jedes Land, wo Tee anbaut, auch Tee exportiert, weil entweder die Qualitäten nicht so sind, dass jetzt irgendwie andere sagen, oh, den Tee muss ich unbedingt haben, sondern die werden halt dann einfach nur im eigenen Land verkonsumiert, sagt man so schön. Was inzwischen immer mehr im Kommen ist, ist Afrika, weil Afrika gerade in Ruanda, Malawi, Tansania, Kenia, da entstehen inzwischen richtige gute Teeplantagen, die auch wirklich gute Tees hervorbringen, wobei Kenia zum größten Teil, oder man könnte sagen, zu 95% für einen englischen Markt produziert, denn da wird sogenannter CTC-Tee, da werden die Teeblätter extra zerrissen. Das sind keine Qualitäten, sondern das sind gute Gebrauchstees, wo da produziert werden und ideal für einen Teebeutel. Und England hat viel Tees, aber jetzt nicht die hohen Qualitäten gerade, wenn man mal das so sagt. Ja. Aber dafür wird viel Tee getrunken und eigentlich nur immer im Muck der Teabag und das war's. Aber wenn sie dann eine Teezeremonie haben wollen, so das ist typisch Englisch, dann müssen sie gleich bei der Queen eingeladen werden oder irgendwie ja im Café oder im Teehaus sozusagen, dass man da dann so einen 5-Uhr-Tee kriegt. Aber ansonsten die Normalbevölkerung, Teebeutel.
Also ich kenne das, ich bin selber viel in Großbritannien, in Schottland oben. Und wenn man da in den Supermarkt geht, dann gibt es irgendwo so gefühlte 3 Meter Regal mit Teebeuteln in 100er oder 500er Packungen, Schwimmbeutel und nicht mal mit Faden dran, übelster Qualität.
Ja, ja, das ist so typisch und Englisch.
Wenn ich da oben schon Freunde zum Tee eingeladen habe, den ich mir mitbringe, wenn ich in Großbritannien bin, meinen Tee, dann sagen die, Mensch, wo hast du den Tee her? Der ist ja toll.
Ja, ja, man glaubt gar nicht, wie viel wir übers Internet nach England verkaufen.
Ja, man meint immer, England sei so dieses Teeland par excellence, aber das ist nur Masse und nicht Klasse.
Genau, richtig. Ja. Genau richtig ausgedrückt. Ansonsten Teeanbaugebiete, so die bekanntesten und wo die meisten dieser kommen, ist einfach China. China natürlich viel für den Grüntee, aber auch China hat hervorragende Schwarztees, die die wenigsten eigentlich kennen. Da gibt es ganz tolle Tees. Dann Indien, mit den schwarzen Darjeeling-Tee, schwarzer Assam-Tee oder südindische Tee aus Nilgiri. Das ist eigentlich so mit das bekannteste. Natürlich darf man Ceylon nicht vergessen, was heute ja Sri Lanka heißt, aber im Teebereich spricht man immer noch von Ceylon. Dann haben wir natürlich Japan für Grüntee. Dann gibt es Taiwan. Taiwan ist führend eigentlich im Oolong-Bereich. Da wird viel Oolong-Tee produziert und auch man sagt eigentlich, Taiwan hat so mit die besten Oolongs. Ja, und dann gibt es natürlich auch in Australien Schwarztee. Es gibt in Neuseeland, haben wir sogar hier einen Oolong-Tee aus Neuseeland. In Thailand, in Nordthailand wird produziert. Es gibt in Korea, in Malaysia, also überall da in so einem Gürtel rund um die Erde, könnte man sagen, wird eigentlich Tee produziert.
Mhm. Gibt noch so ein Gebiet der Himalaya, Tibet da oben?
Das ist Darjeeling.
Das ist Darjeeling.
Oder Nepal. Mhm. Also Nepal, da ist auch nochmal Tee am Bau, Tibet nicht, weil Tibet, da wächst keine Teepflanze, das ist zu hoch, zu kalt, zu rau und zu trocken.
Man meint immer, Tee müsste auf großer Höhe wachsen, bis ich den auf den Azoren gesehen habe, der praktisch auf Meereshöhe wächst.
Ja, genau, also Azoren ist ja somit, sagt man, das einzige kommerzielle Teeanbaugebiet Europas, wobei aber auch in Schottland jetzt Tee am Bau. Es gibt einen Tee aus Schottland.
Also ich habe auch gehört von einem aus England oder Wales, aber der ist so mies, dass man ihn mit Assam verschneiden muss, dass man trinken kann.
Ja, kostet aber ein Vermögen. Also der aus Schottland, ich weiß, ein Kollege von mir war in London und hat uns was mitgebracht davon. Und der hat irgendwas gesagt, ich glaube 10 Gramm haben 28 Pfund kostet. Also ein unverschämter Preis. Aber es ist halt, weil er aus Schottland ist und ich habe einen Bericht darüber gelesen, das wird teilweise in Gewächshäusern und auch heraus gezogen. Nur die haben natürlich den Vorteil, die haben keinen Bodenfrost. durch den Golfstrom. Mhm. Und deswegen kann man da auch Teeanbau betreiben. Was die Teepflanze nicht mag, ist Bodenfrost. Mhm. Aber ansonsten darf es schon kühler sein. Also wenn sie in der Chilling sind, da können sie in der Früh aufstehen und haben es 2 Grad draußen. Da kann auch mal schneien. Also es kann auch mal Schnee drauf liegen. Nur am Boden soll es nicht frieren.
Kann man denn diese verschiedenen Anbaugebiete ein bisschen klassifizieren nach dem Geschmack auch? Also man weiß, dass der Assam ein bisschen kräftiger ist, dass der Chilling etwas blumiger daherkommt. Wie kann man das denn beschreiben?
Ja und nein. Der Chilling und Assam sind halt jetzt so 2 typische Klassiker, wo so jeder kennt, weil der Chilling ist einfach vom Anbaugebiet recht hoch. Da nimmt man mehr China-Büsche her. Die sind einfach vom Blatt her viel kleiner und dadurch auch viel leichter, blumiger, eleganter. Und Assam, da gibt es den sogenannten Thea Assamica. Das ist eigentlich ein Baum, wenn man es frei wachsen lassen würde. Und ist natürlich meistens aus dem Assam-Gebiet, so ist bei uns auch bekannt. Und ist großblättriger, ist auch in niedrigeren Lagen. Und da mag es die Pflanze eigentlich eher so ein bisschen, ja, kräftig, feucht, warm. So, ich sage immer so dieses Klima, wenn man bei uns aus dem Flugzeug aussteigt und dann kommt so diese Wand. Und da fühlt sich die Pflanze wohl. Wobei aber auch in Thailand die Assam-Pflanze verwendet wird. Also da heißt sogar dann auch in Thailand, wenn die einen Tee produzieren, zum Beispiel, wir haben einen Assam Red, heißt der, das ist Assam-Pflanze. Und deswegen da bei den beiden könnte man jetzt sagen, das ist nur so typisch, denn dann geht schon, China ist schon wieder zu groß. Da gibt es so viele verschiedene Teevarianten, also allein in China spricht man schon von über 5000 verschiedenen Teesorten. Und dann natürlich, Japan ist wieder ganz eigen speziell, weil die auch wieder eigene Teepflanzen entwickelt haben. Taiwan ist wieder eigen. Also es ist so, man könnte jetzt schon vergleichen wie mit dem Wein. Wein ist auch von jeder Region, hat der Wein irgendwas Spezielles.
Das berühmte Terroir.
Genau, und dann können sie natürlich auch hergehen und versuchen, jetzt irgendwie einen Frankenwein in Südafrika anzubauen. Das wird nicht funktionieren, weil sich die Rebsorte, können sie zwar erstmal mitnehmen, aber die verändert sich. Mhm. Weil eine Pflanze passt sich dem Klima an. Und dann verändert sie sich und dann haben sie nicht mehr das Gleiche, was sie eigentlich ursprünglich gehabt haben.
Ist auch natürlich eine Frage, wie der Boden sich auswirkt in der Pflanze. Ja? Was die Pflanze aus dem Boden ausnimmt.
Genau. Boden, klimatisch, Wetter und so weiter, Sonneneinstrahlung. Und schon ist wieder der Tee ganz anders.
Kann man denn so eine ganz grobe Spur geben, wenn jemand sagt, ich habe gern eher einen kräftigeren Tee oder ich habe gern lieber einen leichten, blumigen, wo er sich am ersten umschauen sollte, in welchem Anbaugebiet?
Also bei leichte, das kommt jetzt darauf an, Schwarztee, Grüntee, was für eine Variante von Tee.
Bleiben wir mal beim Schwarztee zunächst.
Beim Schwarztee. Ja. Also da ist man natürlich bei leichten Tees immer beim Darjeeling gut angesetzt, weil die heller, blumiger in der Tasse sind. Und wenn man es richtig kräftig, dunkel, schwer haben will, würzig oder auch malzig, dann ist der Assam der richtige. Und wenn man so diese Klassiker, wo man bei uns immer sagt, ja, das ist so, das kenne ich aus der Kindheit, den Geschmack, den, dann ist der Ceylon-Tee.
Richtig, ja, kann mich noch entsinnen, da stand immer Ceylon.
Genau, das war immer
so. Ceylon-Assam-Mischung.
Ja, und wenn man früher so typisch Tee, dann war das immer Ceylon. Mhm. Und ich merke es auch bei mir bei den Teekursen, wenn wir Schwarztee-Kurs haben und die Leute haben dann so die Ceylon-Tees, dann halt, ja, genau, das ist das, was ich eigentlich so typisch mit dem schwarzen Tee verbinde. Mhm. Genau dieser Geruch, Geschmack, das kennt man irgendwie so von Kindheit an.
Wie sieht denn das aus, wenn jemand etwas koffeinempfindlich ist oder jemand sagt, ich brauche einen Tee, der mich morgens richtig auf Tee bringt? Wie sieht es mit dem Koffeingehalt aus? Kann man da auch sagen, in bestimmten Gebieten ist der höher oder weniger hoch?
Also da ist natürlich immer das Verrückte, dass der leichte, helle, der Chilling mehr Koffein enthält, als wir kräftig dunkle Assam. Das liegt aber daran, weil der höchste Koffeingehalt ist eigentlich in der Blattknospe. Und dann, desto weiter runter man kommt, desto geringer wird der Koffeingehalt. Und nachdem ich natürlich beim der Chilling viele Blattknospen und zarte Blätter habe, kleine, habe ich da mehr Koffein drin und beim Assam habe ich mehr Anteil von größeren Blättern. Deswegen ist da der Koffeingehalt geringer, auch wenn man meint, er schaut jetzt erst einmal kräftiger aus.
Also aber Geschmack trügt da, ja.
Genau, also Aussehen und Geschmack trügt, sondern da ist wirklich so, der helle, leichte, der Chilling hat im Durchschnitt mehr Koffein als wie der kräftige Assam, wobei Grüntee normal sogar noch mehr Koffein hat wie der Schwarztee.
Grüne hat mehr als der Schwarze.
Im Durchschnitt. Mhm. Man könnte jetzt, es hat mal so eine Erhebung gegeben, wo man feststellt, also man tut natürlich nicht jeden Tee testen, weil es meistens bei jeder Ernte immer wäre viel zu teuer. Und man hat einmal so grob durchgetestet und dann ist man so bei Schwarztee zwischen 1-3% und beim Grüntee zwischen 1-5% Koffeingehalt. Mhm. Und da ist natürlich schon ein großer Unterschied dabei. Mhm.
Dann kommen wir jetzt irgendwo auch dazu, wie man Tee eigentlich richtig aufbrüht. Weil das hat sicher auch was damit zu tun, wie ich ihn aufbrühe, wie viel Koffein ich nachher in der Tasse habe und wie viel vom Geschmack, vom kräftigen oder blumigen Geschmack mir in der Tasse bleibt.
Also normal sollte es immer auf der Packung stehen für jeden Tee separat. Denn so einheitlich kann man das nicht sagen, weil jeder Tee mag so ein bisschen so sein eigenes. Man kann so ganz grob umreißen, dass man jetzt sagt, so ein Darjeeling, was immer klar ist, Schwarztee grundsätzlich kochend aufgießen, so wird das auch seit Jahrhunderten gemacht. Schwarzer Tee kochend, inzwischen hört man oft andere Sachen, das schmeckt einfach nicht. Immer kochendes Wasser, Darjeeling so, ja, 2 Minuten, wenn es ein First Flush ist, damit man dieses Blumige noch dabei hat, und die Second Flush 3 Minuten. Und beim Assam, da würde man jetzt so 3-4 Minuten, das kommt immer davon, wie kräftig will ich es haben, vom Geschmack her. Das Koffein löst sich immer in der ersten Zeit, aber dieses alte Ammärchen, dass man sagt, ja, 3 Minuten anregend, 5 Minuten beruhigend, da wird schwierig, denn das Ganze wird für den Magen beruhigend, aber nicht für sich selber.
Ja, das Koffein bleibt ja drin, wenn
es
drin ist.
Das Koffein bleibt da, es wird nur etwas vom Tannin, von den Gerbstoffen überlagert und dadurch wird es magenberuhigender. Mhm. Mhm. Aber deswegen ist das Koffein nicht weg. Also wer empfindlich ist, abends keinen Tee.
Ja, oder was ganz Leichtes.
Ja, ganz leicht, wenn man empfindlich ist, bringt es nichts.
Ist auch nichts.
Nee.
Jetzt haben wir über den schwarzen Tee was aufbringen geredet, beim grünen sieht es ganz anders aus, glaube ich.
Grüntee, gut, da haben wir natürlich ganz große Unterschiede. Da unterscheiden wir einmal schon mal Pan und Sencha, denn der Pan-Tee, was eigentlich so aus China der größte Teil ist, die kann ich eigentlich am unkompliziertesten zubereiten. In China selber werden einfach Teeblätter ins Glas geschmissen, Wasser drauf, ob das jetzt 98 Grad oder 80, vollkommen egal, kann ich sogar kochend aufgießen und die Blätter bleiben ohne Sieb einfach drin im Becher oder im Glas. Und die wollen zwar erst einmal so ein bisschen drin rumsacken, aber dann nach unten und dann trinke ich einfach oben ab. Blätter bleiben drin und wenn es halb leer ist, gieße ich wieder Wasser nach. Und das kann ich so lange machen, solange ich sage, kommt Geschmack raus. Also ich brauche kein Sieb, gar nichts. Ich muss nicht auf Temperatur achten, ich brauche nicht auf eine Ziehzeit achten. Ist ideal fürs Büro oder für die Arbeit. Mhm. Beim Sencha ist schon anders. Sencha, da muss ich wirklich auf die Aufbrühtemperatur achten. Denn da gab bei den japanischen, das schwankt zwischen 50 und 95 Grad. Mhm. Und da ist, desto höherwertiger der Tee, desto kälter wird das Wasser. Und wenn ich da nicht aufpasse, der wird mich nicht belohnen mit einem guten Geschmack, dann sondern da wird es dann... Ja. Ja, also der Geschmack wird ganz anders und der Tee wird bitter. Mhm. Und deswegen kann ich das mit Senchas nicht machen, dieses von Platte. Es geht nur mit Pantees.
Und was hat es mit der Geschichte mit dem ersten, zweiten und dritten Aufguss zu tun? Manche sagen ja beim Grüntee den ersten Aufguss wegschütten, die ganz großen Könner, und sagen, der zweite schmeckt erst richtig gut und der dritte ist immer noch gut.
Zum einen muss man sagen, wenn Sie 60% der Inhaltsstoffe in Ausguss schütten wollen, dann können Sie das machen. Bei den Chinesen wird es gar nicht funktionieren. Weil wenn sie das vom Blatt trinken und sie schütten das weg, haben sie keinen Tee mehr. Das macht normal kein Mensch. Das weiß nicht, man vermutet, dass dieses Ammärchen über den Oolong gekommen ist, weil irgendjemand mal gesehen hat, dass man beim Oolong traditionell die Teeblätter wäscht, aber nicht beim Grüntee.
Das heißt, wäscht mit heißem Wasser oder mit?
Mit heißem Wasser, da werden die Teeblätter bei Oolong aber nur kurz mit Wasser bedeckt und abgegossen, damit man das Teeblatt öffnet. Ist aber auch so eine Geschichte, macht man, wenn man es vorführt. Ich habe es auch erlebt in China, dass wenn man jetzt irgendwo im Lokal ist, macht es kein Mensch. Da wird vom ersten bis zum letzten drunter. Nur meistens wird es vorgeführt und dann schaut es natürlich immer toll aus, wenn man das so wäscht vorm Gast. Und nachdem natürlich auch Verständigungsprobleme und es auch einen grünen Oolong gibt, der also mehr am Grüntee anlehnt als wie am Schwarztee, da haben wir natürlich dann das Problem, man meint, man kriegt einen Grüntee und vielleicht hat irgendjemand gesehen, oh, die schütten da was weg. Und so hat dann vielleicht auch ein Autor vom anderen falsch abgeschrieben und so hat sie das da multipliziert. Aber ist unsinnig. Also vom ersten bis zum letzten Aufguss genießen und beim Japanischen wäre es Katastrophe, denn da nimmt man auch den ersten, zweiten, dritten und man kann sogar einen vierten Aufguss noch machen, wenn man es richtig im Japan-Kännchen macht und vom ersten bis letzten genießen. Also man hat das so, als das aufkam, hat es bei uns, ich weiß selber, wie ich noch angefangen habe vor 27 Jahren, was habe ich Grüntees gehabt, vielleicht 5 Sorten. Da war das überhaupt nicht bekannt und das war das billigste, schlimmste Zeug, was wir da gehabt haben und das Zeug war eigentlich nur bitter. Und irgendwie ist mir das immer vorgekommen, als wenn die Chinesen den Tee loshaben wollten, weil selber wird sowas dort nicht getrunken. Und da hat man dann, wenn man den ersten Aufguss wegschaut, hat man halt diese Bitterstoffe, dann war der Tee weniger bitter. Und so ist das dann irgendwie auch entstanden, dass man gesagt hat, wenn ich da jetzt den zweiten erst trinke, dann ist der Tee weicher. Wenn man damals schon mehr auf die Temperatur vielleicht oder höhere Qualitäten gehabt hätte, war das nicht so entstanden.
Aber auf jeden Fall grundsätzlich sind mehrere Aufgüsse möglich und es kommt immer noch Geschmack raus.
Genau, also da wird man sogar überrascht sein, wie gut eben die verschiedenen Aufgüsse sind.
Betrifft das jetzt bloß den grünen oder auch den schwarzen und die anderen?
Bei Schwarztee nicht. Also nicht. Schwarztee haben das Problem bei diesem Oxidationsprozess, wie ich vorher gesagt habe, dieses beim Rollen der Teeblätter dort der Zellsaft austreten, der färbt sich dunkel und dann wird er im Trockner an das Teeblatt angetrocknet. Das heißt, wenn ich später mal heißes Wasser drüber gieße, wasche ich den Zellsaft in meine Tasse ab. So, und wenn ich was abgewaschen habe, kommt nicht mehr viel noch. Klar. Und deswegen ist beim Schwarztee eigentlich ein Aufguss. Ausnahme sind chinesische Schwarztees. Da gibt es welche, die werden aber stärker fermentiert. Noch mehr anders, da gibt es am meisten sogar, die werden mit Feuchtigkeit und hoher Temperatur noch vertieft fermentiert, habe ich schon gesehen. Da kann ich wirklich teilweise einen zweiten Aufguss machen. Also das ist ganz erstaunlich, dass die sich doch anders verhalten, die Tees.
Und bei den weißen, gelben, roten, wie sieht es da aus?
Nachgießen kann, also damals mit weißer Tee wird genauso wie der chinesische Pan immer vom Blatt getrunken, weil sonst schmeckt der weiße Tee nicht, sonst haben sie nur, ich sage immer, da hat ein Mineralwasser da mehr Geschmack als wie ein weißer Tee. Wenn ich den jetzt irgendwo in der Siebnei durch abkühle und dann nach 3 Minuten raus, dann haben sie eigentlich gar nichts an Geschmack. Oder sie müssen so viele Blätter nehmen, dass das unsinnig wird. Nicht genauso wie der Pan vom Blatt runter trinken. Dann der gelbe Tee wird auch wie der weiße Tee. Und der Pu'er-Tee, der wird wie ein Oolong aufgegossen. Und das sind auch mehrere Aufgüsse. Also da kann er sogar, wenn es ein hochwertiger Oolong oder hochwertiger Pu'er-Tee ist, mache ich noch 15 bis 20 Aufgüsse mit dieselben Teeblätter.
Also es ist echte Wissenschaft, da muss ich da langsam reinarbeiten, glaube ich. Und es spricht da nichts dagegen, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Verschiedene Tees, verschiedene Brühmethoden, verschiedene Teegefäße auch. Ja.
Das ist natürlich immer das Schönste, das ist ja auch den Tee entdecken und dann auch immer dem Tee zuhören. Und zwar zuhören im Mund, was passiert da eigentlich? Und dann mit der Zeit wirklich so seine Favoriten entdecken, rausfinden. Denn ich habe einmal zu einem Teemeister gesagt, wie schmeckt denn der Tee? Dann hat er mich angeschaut und hat gemeint, nicht ich sag dir, wie der Tee schmeckt, sondern der Tee erzählt selber. Es dir. Ja. Und das ist eigentlich so das, was auch immer richtig ist. Denn ich merke es ja bei meinen Teekursen, die einen sagen, oh, der Tee ist aber super und dann stehen die anderen gegenüber und sagen, nee, der schmeckt mir überhaupt nicht. Also das ist immer eine persönliche Geschmackserfahrung.
Ja, das ist so ein weites Feld.
Ja,
ja.